Ja, ich freue mich, dass wir mit Esther 7 weitermachen können in unserer Predigtreihe nach meinem Urlaub. Ihr habt eben gerade gehört, nach meinem Urlaub wird die Predigt länger gehen. Noch länger. Schauen wir mal. Schlagt mal mit mir Esther 7 auf, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Die 10 Verse werden heute unser Text sein. Aber zur Einordnung, wo befinden wir uns überhaupt gerade? Es ist ja eine Geschichte, die erzählt wird. Es ist ja nicht einfach ein Text, der lose irgendwie einfach in der Bibel dasteht, sondern es gibt eine Geschichte zu erzählen über Esther. Was ist die Geschichte? Viele Juden, das jüdische Volk, leben im persischen Königreich unter dem Machthaber Ahasveros. Der König Ahasveros oder in einigen Bibeln auch Xerxes genannt, das sind austauschbare Namen. Je nach Sprache hat man ihn Ahasveros oder Xerxes genannt. Und es gibt eine wichtige Person in der Esther-Geschichte und diese Person heißt Haman. Haman ist die zweite Hand des Königs und hat mit königlicher Zustimmung ein Gesetz erlassen. Ich nenne das Holocaust-Gesetz. Das Gesetz, alle Juden im persischen Königreich zu vernichten an einem ganz spezifischen Tag. Dieses Gesetz wurde bereits erlassen und wir müssen uns auch dort hineinversetzen. Stellt euch mal vor, was für eine Stimmung im Land ist, wenn Judenfeindlichkeit hochkocht und die Juden eigentlich nicht mehr sicher leben können und auf Tag X warten, bis auf einmal ihre Nachbarn und Kollegen aufstehen, um sie abzuschlachten und auszurotten. So weit weg ist das nicht von unserer Geschichte. Und das macht diese Geschichte so hart, auch für uns zu hören als Deutsche. Das ist diese Bosheit, die uns im Esther-Buch entgegentritt, ist etwas, was wir vielleicht manchmal mit einer Distanz anschauen und denken so, ja okay, das war vielleicht irgendwann mal vor tausenden von Jahren. Nein, die Bosheit des Menschen, andere niederzustrecken und sich über andere zu erheben, ist etwas, was auch uns heute beschäftigt. Das sind Dinge, die aus unserem Herzen herauskommen können. Es ist schön, dass wir gerade Frieden haben. Aber nicht auf dem ganzen Planeten ist Frieden. Auch heute noch gibt es Hass gegen andere, Hass gegen Nationen, Krieg und Gewalt und auch Hass gegen Juden ist auch in unseren Tagen nicht weit. Dieser Haman wollte sich an einen ganz spezifischen Juden rächen, und zwar an Mordekai. Mordekai, ein Jude, und dieser Mordekai hat sich geweigert, dieser zweiten Hand des Königs Ehre zu erweisen, weil er wusste, dieser Haman ist ein Judenhasser und Mordekai war nicht gewillt, dieser zweiten Hand des Königs die Knie zu beugen. Und in dieser Zeit, wo dieses Holocaust-Gesetz erlassen wurde, auf Bitte von Haman, dem Judenhasser, in dieser Zeit befand sich glücklicherweise eine jüdische Frau mit dem Namen Esther in königlicher Stellung an der Seite des Königs Ahasveros. Ihre Identität als Jüdin hatte Esther bis hierhin aus egoistischen Motiven verleugnet. Also sie hat nicht gesagt, hallo, ich bin eine Jüdin und es wäre eine gute Idee, im persischen Königreich Königin zu werden. Nein, sie hat ihr Judensein, ihren Gottglauben, hat sie verleugnet. Sie hat das Glück in dieser Welt gesucht und hat gedacht, wenn ich mich zu Gott stelle, dann wird das hinderlich sein, wenn Menschen erfahren, dass ich dem allmächtigen Gott diene und ihn lieb habe, dann wird das für mich zu einem Problem. Und als dieses Holocaust-Gesetz erlassen wurde, bekommt Esther davon gar nicht so richtig mit, weil sie so abgeschottet ist von der jüdischen Community. Sie lebt ein Leben völlig in den Maßstäben dieser Welt und nicht in jüdischen Maßstäben, in Gott wohlgefälligen Maßstäben. Und Mordekai, der mit ihr verwandt war, ruft sie auf und sagt, hey, du bist doch Königin. Siehst du nicht, dass alle Juden in dem ganzen Königreich richtig gerade in Probleme kommen und es ums Ganze geht? Und er fordert sie auf, Farbe zu bekennen und sich einzusetzen, gefälligst einzusetzen für ihre Geschwister, für ihre Mitgläubigen, wenn ihr Bekenntnis noch irgendetwas zu bedeuten hat, dann soll sie sich doch bitte mobilisieren und tun, was sie jetzt tun muss. Esther hat daraufhin sich ein Herz gefasst, ist ins Fasten gegangen und hat Ahasveros, ihren Mann und König, und Haman, den Judenhasser, zu einem Abendessen eingeladen, um den König um Gnade für sich und ihr Volk zu bitten. Die Ereignisse in Kapitel 5 und Kapitel 6, die uns in den letzten Wochen beschäftigt haben, die Ereignisse überschlagen sich. Dort kommt ganz, ganz vieles zusammen. Und Haman errichtet in der Nacht, in der Esther ihr Vorhaben hatte, ich möchte gerne mich für die Juden stark machen und um Gnade bitten für Mordekai, für mich und für alle anderen Juden. In derselben Nacht errichtete Haman aus Rache, Wut, vor Esthers Coming Out einen Holzpfahl für Mordekai, der über alle Dächer ragen sollte, weil er sich persönlich revanchieren wollte und er wollte nicht länger warten auf den Holocaust-Termin, wo alle Juden hingerichtet werden. Er wollte schon an diesem Tag, an dem Esther sich eigentlich einsetzen wollte für alle Juden, an diesem Tag wollte Haman Mordekai hinrichten, ihn kreuzigen über alle Dächer der Stadt, damit es jeder sieht. In derselben Nacht, also ihr merkt, ganz schön viel passiert auf einmal in diesem Tag, in diesen Stunden. In derselben Nacht konnte aber der König nicht schlafen. Also Esther in dem Vorhaben, ich will mich endlich offenbaren, Farbe bekennen. Haman, ich möchte jetzt schon einen Juden niederstrecken und kreuzigen. Und der König selber in dieser Nacht kann auf einmal nicht schlafen. Und was fällt ihm ein? Ich möchte, dass mir aus den Chroniken, aus der Königsgeschichte gelesen wird. Aus meiner Biografie soll mir etwas gelesen werden in der Nacht, wo ich nicht schlafen kann. Und es wird ihm vorgelesen. Und dort erfährt er, dass vor einigen Juden der Jude Mordekai, das hatten wir schon in den ersten Kapiteln, der Jude Mordekai sich für sein Überleben eingesetzt hat. Und er ihn beschützt und bewahrt hat und ihn gerettet hat. Das ist dem König Ahasveros irgendwie völlig entgangen. Moment einmal, da war ja dieser Mordekai und der hat mein Leben gerettet, aber er wurde dafür gar nicht belohnt. Daraufhin bewegt den König das, was muss man tun, wenn jemand das Leben vom König errettet? Wie soll man ihn ehren? Wie soll man ihn wertschätzen? Und König Ahasveros sucht daraufhin den erstbesten Berater, der gerade in den Hof irgendwie hineinspaziert, um sich beraten zu lassen, wie kann ich diesen Mordekai ehren? Der erste Diener, der auf einmal im Königshof auftaucht, ist Haman, der Mordekai abgrundtief hasst. Und jetzt kommt Haman zu dem König Ahasveros und König Ahasveros fragt, was soll man jemanden tun, den der König ehren möchte? Haman denkt natürlich, der König möchte natürlich die zweite Hand des Königs ehren und fährt dick auf und sagt, ja, wenn der König sich erkenntlich zeigen möchte an einen Mitarbeiter, den er gerne hat, dann soll er ihm ein königliches Pferd geben, königliches Gewand, ein königliches Diadem und lauten Lobpreis in der ganzen Stadt über diese Person. Dann hat Gott so die Geschicke gewendet, dass Haman beauftragt wurde, all das, was er gerade aufgezählt hat, aus seinem Mund über Mordekai auszusprechen und Mordekai, dem Juden, all das zur Verfügung zu stellen. Eigentlich wollte er ihn auf sein Kreuz aufhängen und plötzlich steht er da und muss seinen Erzrivalen segnen mit königlichem Gewand, königliches Pferd, königliches Diadem und muss einen lauten Lobpreis rufen, er selbst aus seinem Mund. Abends ist Haman völlig fertig. Er ist gedemütigt und verzweifelt. Gottes richtende Hand liegt schwer auf den Bedränger. Gottes richtende Hand liegt schwer auf dem Bedränger der Juden. Und jetzt kommen wir ins 7. Kapitel. Wir lesen die Verse 1 und 2. Und der König und Haman kamen, um bei der Königin Esther zu trinken. Und der König sprach zu Esther auch am zweiten Tag beim Weintrinken, was ist deine Bitte, Königin Esther? Sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches. Ja, es soll erfüllt werden. Der König fragt hier schon das dritte Mal Esther, irgendwas ist. Was möchtest du? Was ist dein Wunsch? Was ist dein Begehren? Was ist deine Bitte? Gestern in Kapitel 5 hat Esther noch nichts gesagt, als er sie gefragt hatte. Da hat sie geschwiegen, hat kein Wort von ihren Lippen gelassen. Sie hat versprochen, heute in Kapitel 7 beim Abendessen endlich mit der Sprache herauszurücken, sich zu offenbaren und zu reden. In Prediger 3, Vers 7 sehen wir, was Esther hier auszeichnet. In Prediger 3, Vers 7 heißt es, es gibt eine Zeit fürs Schweigen und es gibt eine Zeit fürs Reden. Es gibt Zeiten fürs Schweigen, Zeiten fürs Reden. Nicht immer reden ist gut und auch nicht immer schweigen ist gut. Und Esther hat das gut austangiert und hat gemerkt, wahrscheinlich wurde sie geführt durch Gott, jetzt zu reden ist nicht gut, ich muss abwarten und werde heute schweigen und ich verspreche, morgen zu reden. Aber gestern war eine Zeit fürs Schweigen. Aber wir müssen hören und einige auch unter uns, es gibt mehr als die Zeit fürs Schweigen. Es muss in unserem Leben auch eine Zeit fürs Reden geben. Und das war bei Esther auch der Fall. Esther hat inzwischen über Jahre geschwiegen, hat über Jahre nicht gesprochen, hat über Jahre nichts davon erzählt, wie sie zu Gott steht und zu ihren Geschwistern. Jetzt kommt der Zeit fürs Reden und der Zeit muss kommen. Wenn du Gott folgst, dann muss es Zeiten geben, wo sich dein Mund öffnet und wo du sprichst und Farbe bekennst. Und Esthers Zeit fürs Reden ist jetzt gekommen. Jetzt ist der goldene Zeitpunkt. Es gibt kein Zurück mehr. Und beachtet, Esther wird gleich reden. Aber Esther ist ein wirklicher Schweigeprofi. Das ist das, was ihr Leben ausgemacht hat. Immer zu schweigen, sich bedeckt zu halten, nicht rauszukommen mit ihren Überzeugungen, nicht dafür einzustehen, was ihr wirklich heilig und wichtig ist, nicht für andere einzutreten, sondern immer nur sich irgendwie durchs Leben hinein zu navigieren und möglichst den Schwierigkeiten im Leben aus dem Weg zu gehen. Abwarten, bedeckt halten, beobachten war Esthers leichteste Übung. Esther war eine Undercover-Jüdin. So kannst du das sehen. Weil das Ding ist, sie musste nahezu jedes Gesetz, was es im Alten Testament für Juden gab, nahezu jedes Gesetz musste Esther ausblenden und brechen, um ihr Leben zu leben in diesem persischen Königreich. Weil wenn sie wirklich so gehandelt hätte, dann wäre sie immer in Konfrontation gekommen mit ihrer Kultur und mit dem Zeitgeist, in dem sie gelebt hat. Also sie war total undercover unterwegs und jetzt den Mund zu öffnen und Farbe zu bekennen, das heißt sich zu Gott zu stellen, für ihre Community einzutreten und das Unrecht zu konfrontieren, forderte alles von ihr ab. Das ist wichtig, dass wir das merken, weil wir können uns hier mit Esther vielleicht auch identifizieren, weil manch einer von uns auch Zeiten fürs Schweigen kennt, aber keine Zeiten fürs Reden. Einige sind so von Menschenfurcht gepackt und voller Angst, dass sie nie auf die Idee kämen, auszupacken und zu erzählen, zu sprechen, für die Wahrheit einzutreten, das Unrecht beim Namen zu nennen, Menschen zu konfrontieren mit Unrecht, mit Lüge, mit Gewalt, mit Ungerechtigkeit. Einige sind sehr, sehr im Esther-Modus. Und halten sich immer bedeckt. Reden sollen mal die anderen. Nee, du bist gefragt. Für jeden gibt es Zeiten fürs Schweigen. Ja, das ist richtig. Aber es muss auch Zeiten fürs Reden geben. Zeiten fürs Schweigen und fürs Reden. Und das müssen wir müssen uns da hineindenken, weil wenn Esther jetzt gleich spricht, denken wir, okay, Esther, klar, die haut da so raus. Das verlangt alles von ihr ab. Und es ist zwar so, dass Gott an diesem Tag den Judenhasser massiv gedemütigt hat, den Haman, und in der Nacht, weil der König nicht schlafen konnte, ein Wohlwollen gegenüber einem Juden in dem König erweckt hat. Also Gott hat offensichtlich gewirkt, bevor Esther reden sollte, aber wir dürfen nicht glauben, dass es für Esther nun völlig unproblematisch war, selbstbewusst aufzutreten vor dem König und ihm eine klare Kante zu zeigen, ihn zu konfrontieren. Denn wenn Esther das Holocaust-Gesetz kritisiert, dann stellt sie damit Haman in Frage und auch den König, der ja auch seinen Stempel draufgesetzt hat auf das Gesetz. Und sie als Frau steht da vor zwei mächtigen Männern in dieser Zeit und konfrontiert auf einmal beide. Glaub mir, das hat ihr alles gekostet. Alles. Sie muss Blut und Wasser geschwitzt haben in diesen Momenten, als sie ihren Mund geöffnet hat. Obwohl Gott schon die Fäden gespinnt hat und offensichtlich gewirkt hat. Und Dinge geschehen sind, die sie hätte sich nicht ausmalen können, dass Haman über den Platz läuft und Mordekai lobt und mit königlichem Gewand bekleidet. Und das gibt uns eine Lektion für uns auf dem Weg. Das Reden kann einem auch dann ungeheuer schwer fallen, wenn Gott offensichtlich am Werk ist. Selbst wenn Gott offensichtlich in deinem Leben wirkt, kann es trotzdem super hart sein und ungeheuer schwer, seinen Mund zu öffnen und für die Wahrheit einzutreten. Denn wir erleben das auch in den Leben von anderen Gläubigen, dass sie Gott erlebt haben. Und nicht nur, weil sie Gott erlebt haben, auf einmal alles so leichtfüßig war. Naja, der kann auch reden, der erlebt auch Gott in seinem Leben. Auch ein Paulus fürchtete sich, obwohl Gott offensichtlich durch diesen Mann wirkte. Wir lesen in Apostelgeschichte 18, da möchte ich euch mal ganz kurz entführen. Apostelgeschichte 18, 8 bis 10. Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Also hier gibt es Juden auf einmal, die anfangen, und auch Heiden, die anfangen, auf einmal zu glauben und sich an Jesus Christus zu hängen. Und nicht wenige. Hast du das schon mal erlebt, dass du gepredigt hast, gesprochen hast und auf einmal sind viele zum Glauben gekommen und haben sich taufen lassen? Was Paulus hier erlebt, ist der Wahnsinn. Wenn wir an der Els nächsten Sonntag Gottesdienst feiern und auf einmal Leute stehen bleiben und sagen, ich möchte mit Jesus gehen und ich möchte mich taufen lassen und ich möchte mit euch mitmachen bei dem, was ihr hier tut. Das wäre der Hammer, ein offensichtliches Wirken. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht. Gott, du hast gerade offensichtlich gewirkt. Es gibt nichts Ermutigenderes in unserem Leben. Warum sollten wir uns fürchten? Weil Gott dein und mein Herz kennt. Und die Botschaft, die Paulus braucht in dieser Situation, wo viele zum Glauben kommen und Paulus vollmächtig mit Gott unterwegs ist, fürchte dich nicht, sondern rede, schweige nicht. Herr, Paulus hat vom Beruf her Pastor zu sein, Prediger zu sein, Missionar zu sein, Apostel zu sein, der redet immer. Das ist doch ein Problem bei mir. Zeiten für Schweigen ist bei mir schwierig. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Sonntag nicht zu predigen. Was glaubt ihr, wie ich mich nach dem Gottesdienst fühle, wenn ich nicht gepredigt habe? So. Das ist doch normal, dass er spricht. Nein, es ist nicht. Es gibt Situationen auch für Prediger, wo sie nicht reden wollen, wo sie Angst haben zu reden. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Wir sehen wenige Verse später weiter, dafür haben wir jetzt keine Zeit, wie tatsächlich Paulus versucht wird, gerichtlich angeprangert zu werden und verklagt zu werden. Er erlebt genau das und das zeigt uns auch, warum Gott zu einem Redenden sagen musste, fürchte dich nicht. Du hast in deinem Herzen beschlossen, obwohl ich gerade offensichtlich wirke, zu schweigen. Vertraue nicht diesem Gedanken in deinem Herzen zu schweigen. Du sollst reden und nicht schweigen. Und darum müssen wir diese Lektion hier merken und auch für uns annehmen. Viele in diesem Raum, so hoffe ich und auch ich weiß auch von vielen, haben schon Gottes offensichtliches Wirken in ihrem Leben erfahren. Amen. Aber hat das dein Herz daran gehindert, sich auf einmal nicht mehr zu fürchten? Nur weil hier ganz viele gerade so ganz Amen. Ich habe natürlich schon den Herrn erlebt. Soll ich mal erzählen oder was? Ach, ist das dann so, dass wir hier gleich rausgehen und uns überall erzählen und reden und fröhlich und ohne Kummer und ohne Zweifel, ohne Sorge? Das ist doch nicht die Realität. Obwohl wir Gottes Hand am Werk sehen, können wir in Furcht versetzt werden. Und unser Herz möchte uns einreden, sei leise, rede nicht, schweige lieber jetzt. Darum prüf dich selbst anhand dieser ersten zwei Verse. Gibt es Zeiten fürs Reden in deinem Glaubensleben? Gibt es ein Eintreten, ein Einstehen für den Glauben an Gott und für deine Geschwister? Für Mitchristen? Gibt es das in deinem Leben? Oder prägt das Schweigen deinen Glauben? Dann hast du hier in Esther ein starkes Vorbild, die selber auch Blut und Wasser geschwitzt haben muss, aber dennoch gesprochen hat. Denn Esther 7, dieses Kapitel, will uns vorbereiten, wenn auch bei uns die Zeit fürs Reden kommt. Wir schließen den Gedanken ab mit Lukas 12, 11 bis 2. Wo Jesus uns selber sagt, wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Geh mit diesem Impuls raus, nicht, okay, ich werde jetzt mit meiner eigenen Kraft mich bemühen, endlich mal zu reden, meine Klappe aufzumachen und für die Wahrheit einzutreten. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Ihr sollt euch nicht sorgen, das heißt, ihr sollt glauben. Ihr sollt nicht voller Selbstvertrauen und Selbstbewusstheit auftreten, sondern voller Gottvertrauen, auf Gott Acht geben und sagen, Herr, ich kann nichts sagen, ich habe die Hosen voll und ich will weglaufen, aber ich vertraue darauf, dass in dem Augenblick, wenn ich reden soll, du mit mir bist. Ich vertraue auf das Wirken des Heiligen Geistes und nicht auf mich. Deswegen geh nicht aus diesem Gottesdienst heraus, okay, ich werde es diesmal versuchen, und mich anstrengen, das ist nicht das, was hier gilt, was hier zählt. Sondern Herr, du weißt und ich weiß auch, ich kann's nicht. Aber wir beide wissen, du kannst. Und du hast was versprochen. Ich stelle mich auf dieses Versprechen und werde dann zu deiner Zeit reden. Wir lesen weiter. Esther 7, die Verse 3 bis 4. Da antwortete die Königin Esther und sagte, wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, König, und wenn es dem König recht ist, so möge mir mein Leben geschenkt werden auf meine Bitte hin und mein Volk auf mein Begehren hin. Denn man hat uns verkauft, mich und mein Volk, um uns zu vernichten, umzubringen und auszurotten. Und wenn wir als Sklaven und Sklavinnen verkauft worden wären, hätte ich geschwiegen. Denn das wäre keine Bedrängnis, die einer Belästigung des Königs wert gewesen wäre. Das Esther-Buch zeigt uns wunderbar, dass Gott uns nicht auf unser jahrelanges Versagen festnagelt. Wenn jemand nicht in die Kategorie unbrauchbar passen würde im ganzen Esther-Buch, dass Gott etwas durch eine gewisse Person wirkt, dann ist es Esther. Wenn jemand nicht geeignet ist, dass Gott durch diese Person wirkt, dann ist es Esther. Esther ist die Letzte im persischen Königreich, durch die Gott eigentlich etwas tun sollte, weil sie auf ganzer Linie versagt hat und die allerletzte war, die auf den Zug aufgesprungen ist und hat gemerkt, okay, stimmt, wir müssen ja eigentlich beten und fasten. Sie war die Allerletzte. Und auch unter uns sind einige die Allerletzten und sehen Versagen in ihrem Leben. Und das Problem ist, dass wir oft denken, ich habe versagt. Ja, es war, ist richtig. Und weil ich versagt habe, bin ich ein Versager und bleibe ein Versager. Das ist nicht das, was Gott durch Esther 7 uns kommuniziert. Gott legt uns nicht fest auf unser Versagen. Du kannst gestern noch im Chaos und im Desaster gelebt haben. Heute ist ein neuer Tag. Denn die Gnadenerweise des Herrn sind jeden Morgen neu. Gott fängt immer neu an. Gott gibt immer neue Möglichkeiten. Natürlich sieht der Herr dein Versagen und auch mein Versagen. Und es gibt jeden Grund zu sagen, ich kann nicht, es gibt kein Vorwärts, weil gestern. Das ist die Masche und die Logik des Satans, um dich klein zu halten. Aber Gott funktioniert nicht so. Ja, ich habe gestern versagt. Ja, ich bin bis heute bin ich ein Nichtsnutz. Aber der Herr gibt mir heute Gnade und ich kann neu mit ihm anfangen, weil er gütig ist und freundlich zu mir. Amen. Und Esthers bekenntnislose Schweigejahre hindern den Herrn nicht, sie zu gebrauchen. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, für dich und mich. Denn wir sind sein Gebilde. Wir sind seine Idee. Wir sind seine Schöpfung in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat Gedanken, Gott hat Pläne, Gott hat Ziele, Gott hat Werke vorbereitet für dich. Und nur weil du gestern oder die letzten Jahre versagt hast, heißt das, dass du mit deinem Versagen den Ratschluss und den Plan Gottes zunichte machen kannst? Wenn du das glaubst, dann denkst du zu hoch von dir, mein Freund. Wer bist du, Mensch, dass du den Plan Gottes zunichte machen könntest? Wer bist du, endliches Wesen, vergänglich und ein bisschen mehr als Staub in diesem Augenblick, aber das ändert sich irgendwann, dass du die ewigen Pläne Gottes zunichte machen könntest und sie umkehren könntest. Gott hat Pläne von Ewigkeit her gesetzt für dein Leben. Gott hat Werke vorbereitet, ehe du warst. Heute ist ein guter Tag, das zu akzeptieren und voller Freude zu sagen, okay, Herr, ich bin gespannt, was du mit mir anstellen möchtest. Trotz der ganzen Misere, die ich angestellt habe in meinem Leben, trotz der ganzen Begrenzungen, die ich erlebe, und Esther tut das Werk, was Gott für sie vorbereitet hat. Und sie betont hier unmissverständlich, dass sie und ihre Glaubensgeschwister unbedingt zusammengehören. Hört mich jetzt gut. Esther sitzt in ihrem Palast irgendwo ganz auf ihren weichen Sofas alleine. Hat sich abgekapselt von anderen Gläubigen. Was hier jetzt durch ihren Mund kommt, ist etwas, was einer Revolution in ihrem Glaubensleben gleichkommt. Sie verbindet sich mit anderen Gläubigen, die den gleichen Gott dienen. Denn was sagt sie hier in unserem Text? Ich möchte, dass mir geschenkt wird, mein Leben und mein Volk. Nicht die anderen, mein Volk. Sie spricht weiter, denn man hat uns verkauft, mich und mein Volk, um uns zu vernichten, um zu bringen und auszurotten. Und wenn wir als Sklaven verkauft worden wären, dann hätte ich dich gar nicht belästigt. Das wäre keine Bedrängnis. Mein Leben, mein Volk, mich und mein Volk, uns, wir, auf einmal bringt sie etwas zusammen, was unbedingt zusammengehört. Esther fängt nämlich an, Gottes Volk als ihre Familie zu lieben. Sie fängt an, die Gemeinschaft der Kinder Gottes wertzuschätzen und sie zu suchen, sich damit eins zu machen. Und diese Passage predigt zu uns, dass unsere Bestimmung ist, ein Teil der Familie Gottes zu sein. Und das müssen einige hier hören. In 1. Johannes 5, Vers 1 heißt es: Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, also dass er der Retter der Welt ist, ist aus Gott geboren. Also Gott hat ihm ein neues Leben gegeben, hat einen Neustart gemacht. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, jetzt wird's tricky, und jeder, der den liebt, der geboren hat, also Gott, unser Vater, der uns geboren hat, jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Okay? Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, jeder, der den Vater im Himmel liebt, liebt auch den, den er zum Leben neu auferweckt hat. Das bedeutet, Christen sind in einer Familie und lieben nicht nur ihren Vater, sondern lieben auch ihre Geschwister. Denn wenn du Teil von Familie bist, dann hast du nicht nur eine Beziehung zu deinem Vater und auch zu deiner Mutter, also zu den Eltern, sondern du stehst auch in Verbindung, in Beziehung zu deinen Geschwistern, die auch von diesen Eltern herkommen. Ob du willst oder nicht. Wir hatten eben gerade eine schöne Kindersegnung mit den Geschwistern dabei, fand ich super. Du kannst dir deine Geschwister nie aussuchen. Im Natürlichen nicht und im Übernatürlichen, im Geistlichen, im Christlichen auch nicht. Und Esther hat das alles nicht gelebt. Sie hat vielleicht irgendwo hier drin gesagt, ja, ich und mein Gott, wir sind irgendwie verbunden. Merkt zwar keiner, aber irgendwie bin ich verbunden mit Gott. Ich habe einen Gottglauben. Man sieht ihn zwar nicht und die anderen scheren mich auch nicht. Hauptsache ich und mein Gott. Aber Esther wird später nach diesem ganzen Prozess, das werden wir in den nächsten Wochen sehen, wird sie ein neues jüdisches Fest etablieren, das Purim-Fest, darüber werden wir nicht jetzt sprechen. Sie wird ein neues Fest etablieren, um dort mit allen Gläubigen regelmäßig zu feiern. Gemeinsam zu feiern mit anderen Gläubigen und teilzuhaben in dieser Familie, was sie bis hierhin alles gemieden hat wie die Pest. Warum bringe ich diesen Punkt? Viel Zeit meines Dienstes investiere ich darin, die Basics über Gottes Plan, über Gemeinde Menschen nahezubringen. Weil dieser Gedanke auch in unserer Zeit vielen verloren gegangen ist. Mein Jesus und ich, wir sind ein gutes Team. Ich und mein Jesus, das ist das, worauf es ankommt. Gemeinde, Volk Gottes, gemeinsam Gottesdienst, Jüngerschaft im Miteinander, Gemeinschaft, so wie wir das jetzt hier pflegen. Na, ich und mein Jesus, das ist ein sehr, sehr populäres Bekenntnis in der Kirche, unter den Christen, global gesehen. Ich sage dir aber, dass dieses Bekenntnis, ich und mein Jesus, kein biblisches ist. Einfach nur einen persönlichen Gottglauben zu haben, das war nie Jesu Idee. Jesus hat keine Solo-Auftritte gehabt, wo er irgendwie mit Einzelpersonen nur interagiert hat und die anderen egal waren, sondern es geht darum, Gott zu lieben und auch seinen Nächsten zu lieben. Es geht immer um die Gemeinschaft. Es geht immer um ein Volk, was Gott sich zubereitet, dass wir voneinander wissen, dass wir kennen und gekannt werden, dass wir in Gemeinschaft involviert sind und dass wir nicht einfach nur Fremde und Gäste und Besucher und Zuschauer sind. Wenn du Gast bist heute hier, dann freuen wir uns, dass du da bist. Gott segne dich und wir sind sehr, wir heißen alle willkommen, die kommen möchten und mitmachen wollen. Aber das ist für Gott nicht genug. Gott möchte jeden Gläubigen in seine Gemeinschaft einverleiben. Einverleiben. Bist du so verwoben, dass das über dein Leben ausgesprochen werden kann? Mein Leben und mein Volk. Nicht nur ich und die anderen, die Gemeinde, jene Gemeinde, dort ist eine Gemeinde, dort sind Christen, aber ich bin hier und mein Jesus, dein Jesus sagt dir, lass dich einverleiben in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Sei Teil und verwoben in dieser Community. Und ich sage das deswegen, weil hier in dem Landkreis, das ist der helle Wahnsinn für mich, bin jetzt einige Jahre hier und kann das, denke ich, beurteilen, gibt es unzählige herdenlose Schafe. Unzählige herdenlose Schafe, die irgendwo unterwegs sind, mal auf dieser Wiese grasen, mal auf dieser Wiese grasen, mal auf dieser Wiese grasen und mal dort hineinschauen. Das ist nicht der Plan des Herrn für dein Leben. Er möchte, dass du fest verankert bist und in Verbindlichkeit lebst, in rechenschaftspflichtigen Beziehungen, dir zum Segen und nicht einfach ein Schaf, was irgendwie alleine für sich unterwegs ist. Die Gründe dafür sind sehr, sehr unterschiedlich. Einige wollen keine Gemeinschaft, einige wollen keine Autoritäten, andere sind verletzt oder gekränkt. Geh daran, klär das mit deinem Herrn oder mit einem Seelsorger, aber lass dich auf diesen Prozess ein. Es ist Gottes Plan für uns und wir sehen das hier auch in Esther. Und Esther zeigt uns ein Vorbild, dass unsere Verbundenheit untereinander nicht von Umständen abhängig ist, sondern von unserer gemeinsamen Abstammung. Einige warten irgendwie auf die perfekte Gemeinde, wo sie sich dann hinein integrieren können und sind ewig auf der Suche, über Jahrzehnte teilweise. Ja, ich habe irgendwie noch nicht das Passende gefunden. Irgendwie warte ich auf das Perfekte. Hier ist es. Nein. Spätestens seitdem ich Pastor in dieser Gemeinde bin, ist es nicht mehr perfekt. Das gibt es nicht und das ist auch nicht das Ideal, was uns hier auch in Esther 7 so erst, wenn dir die Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft keine Probleme bereitet und alles easy peasy wird, dann glieder dich in die Gemeinschaft ein. Esther macht genau das Gegenteil. Esther verbindet sich mit den Gläubigen um sich herum zu einem denklich schwierigen Zeitpunkt. Esther hatte überhaupt keinen persönlichen Vorteil, sich jetzt als Jüdin zu outen und zu sagen, mein Volk, ihr Volk steht auf der Todesliste. Ihr Name steht da nicht drauf, weil niemand weiß, dass sie Jüdin ist. Am besten bleibt sie einfach ruhig, still, nichts sagen. Die werden dann hingerichtet und abgeschlachtet, aber sie verbindet sich mit dem Gläubigen, wo es dort nichts zu holen gibt. Wo nicht irgendwie attraktiv, oh, ist ja ein nettes Kinderprogramm hier. In dieser Gemeinschaft, da mache ich mal mit. Ach ja, für Prinzessin habt ihr auch einen Platz. Wo ist der Antrag zur Mitgliedschaft? Wo ist der Kuli? Ich möchte gerne unterschreiben. Esther hat keinen Benefit, keinen Vorteil davon zu sagen, ich möchte jetzt zu der Gemeinschaft der Gläubigen dazugehören. Identifikation mit der Gemeinschaft bedeutet für Esther geteiltes Leid. Und in diesem Augenblick auch nichts mehr. Es werden andere Zeiten kommen. Es wird auch gemeinsame, geteilte Freude geben. Aber zu diesem Zeitpunkt gibt es nichts an Freude, nichts an Fest, nichts an Feiern, nichts an Ermutigung, nichts an Stärkung, sondern nur Leid. Not, Angst, Furcht. Und dennoch sagt sie, ich kann meine Abstammung nicht verleugnen. Wir gehören zusammen. Und das ist der einzige Grund, warum ich mich verbinde. Nicht, weil da irgendwie etwas attraktiv oder sehenswert oder schön ist, sondern wir haben dieselbe Abstammung und dieselbe Herkunft. Und die haben wir, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, auch. Dieselbe Abstammung, denselben Vater im Himmel. Und auf den berufen wir uns. Und deswegen verbinden wir uns. Und nicht, weil wir ein netter Club sind, mit den gleichen Hobbys, mit der gleichen Sprache, mit der gleichen Kultur zu leben. Das ist nicht unsere Grundlage. Die Umstände sind nicht das, was uns eint. Sondern weil wir ein Herz und eine Seele sind. Weil wir den gleichen Gott dienen und derselbe Gott in deinem und in meinem Leben wirkt. Und das, was Esther hier tut, ist etwas, was wir in Jesus Christus ganz stark dann später auch sehen werden. Sich mit Menschen zu identifizieren, die einem selber gerade nichts geben können, die einem selber keinen Vorteil verschaffen. Wie gesagt, Esther hatte keinen Vorteil davon, sich jetzt als Jüdin zu outen und Teil dieser Community zu werden. Jesus übrigens hat genau dasselbe gemacht. Könnt ihr euch erinnern an die Szene, wo Jesus getauft wird? Warum lässt sich Jesus taufen? Johannes der Täufer sagt, Moment mal, nee. Nicht du sollst getauft werden, sondern eigentlich müsst du mich taufen, weil du bist ohne Sünde. Warum lässt du dich taufen? Ja, warum lässt Jesus sich taufen? Um sich zu identifizieren mit der Gemeinschaft der Sünder, die Vergebung brauchen. Aber nicht, weil Jesus Vergebung bräuchte, sondern um zu sagen, deine Schuld, dein Leid mache ich mir zu eigen. Ich bin das Lamm Gottes, was der Sünde Welt trägt. Ihr habt recht, ich müsste mich eigentlich gar nicht taufen lassen. Aber dennoch werde ich Teil dieser Gemeinschaft, werde ich Teil dieser Community, weil euren Mist muss jemand ausbaden. Und ich bin gekommen, um das zu tun. Deswegen lasse ich mich taufen. Nicht, weil irgendwie das ein schönes Fest ist mit Würstchen danach. Sondern um zu zeigen, ich stehe mit euch. Ich bin mit euch. Und das, was ihr verkorkst habt, biege ich wieder gerade, indem ich ans Kreuz gehe und euren Tod sterbe, den ihr verdient habt. Und werde das Leben wieder auferstehen, was ihr nur geschenkt bekommen könnt. Esther macht hier einen riesigen Glaubenssprung. Aus einer No-Name-Jüdin, die nur undercover unterwegs war, auf einmal zu jemandem, der sich zu anderen stellt. Das persische Next-Top-Model wird auf einmal zu einer mutigen und dienenden Glaubensfrau. Und das gilt auch für uns heute, wenn wir anfangen, Gott nachzufolgen, wenn wir Jesus nachfolgen, hat das nicht zum Ziel, dass wir einfach unsere eigenen Sehnsüchte jeden Tag befriedigt sehen. Dass uns Leute den Bauchnabel pinseln. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel, Jesus nachzufolgen, ist, andere zu lieben, anderen zu dienen, in andere zu investieren. Das ist das, was Esther hier auslebt, was sie bislang nicht getan hat. Esther verzichtet auf das versprochene halbe Königreich, was ihr angeboten wird. Und sie zitiert den Wortlaut des Holocaustgesetzes, was geschehen soll. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 13. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt. Hier wird gerade das Gesetz im ganzen persischen Königreich verlautbart, um alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten. Hier haben wir diesen Dreiklang. Esther macht genau das. Halbes Königreich will ich nicht. Es gibt gerade ein Problem. Mein Volk hat ein Problem und diese drei Dinge werden passieren. Und sie zitiert aus dem Gesetzestext. Bis zu diesem Zeitpunkt, sie hat noch nicht einmal gesagt, dass sie Jüdin ist, richtig? Sie hat noch gar nichts gesagt. Sie hat einfach gesagt, ich habe ein Problem, ich und mein Volk. Und diese drei Dinge werden geschehen. Wir werden ausgerottet, wir werden abgeschlachtet und so weiter. Das ist unser Problem. An dieser Stelle sollte jeder in dem Raum, Ahasveros und Haman, sollte irgendwie merken, sie ist Jüdin. Das Gesetz richtet sich gegen die Königin Esther. Wir lesen weiter. Esther 7, Vers 5. Ich glaube, Andi hatte recht mit der längeren Predigt. Da sprach der König Ahasveros und sagte zu Königin Esther, wer ist der und wo ist der, den sein Herz erfüllt hat, so etwas zu tun? Ahasveros ist ratlos, Haman ist sprachlos und beide können eins und eins nicht zusammenzählen. Man könnte sich fragen, wie viele Holocaust-Gesetze erlasst ihr noch so gegen andere Kulturen und andere Nationen, dass ihr gerade nicht wisst, auf wen trifft das hier? Das ist gerade Gesetz. Das wurde jüngst erlassen von den beiden und beide. Welches Volk meint sie eigentlich? Wovon spricht sie? Den Holocaust gegen die Juden mit Esther in Verbindung zu bringen, war für die beiden völlig unmöglich. So müsst ihr euch das vorstellen. So absurd und abwegig war es für die beiden, dass Esther wirklich eine Jüdin sein könnte und wirklich den lebendigen Gott dient. Völlig abwegig, obwohl sie zitiert aus dem Gesetz gegen die Juden. Vers 6 bis 7. Und Esther sagte, also die Frage, wer und wo ist der Mann, der sowas in seinem Herzen beschlossen hatte, gegen dich und dein Volk zu tun? Vers 6. Und Esther sagte, Bedränger und Feind ist dieser böse Haman. Da wurde Haman vor dem König und der Königin mit Schrecken erfüllt. Und der König stand in seiner Wut vom Weintrinken auf und ging in den Garten des Palastes. Haman aber blieb, um bei der Königin Esther um sein Leben zu bitten. Denn er sah, dass das Unglück gegen ihn beim König beschlossen war. Esther hat bislang zwar spezifische Hinweise mit der Gesetzeszitierung gegeben, aber hat sie sehr allgemein gesprochen. Nun wird sie eindeutig, jetzt redet sie nicht mehr um den heißen Brei, sondern sie adressiert das Problem im Klartext. Was zeigt uns das? Wir sind auch manchmal wie Haman und Ahasveros. Wir sind manchmal schwer von KP. Wir begreifen manchmal oder oft nicht, wie es um uns wirklich steht. Es ist krass zu sehen, wie träge das menschliche Herz sein kann, wenn es um unsere eigene Schuld geht. Leute reden, eigentlich solltest du schon merken, worum es geht. Was? Wovon sprichst du? Wer? Wo? Ja, ihr. Ihr habt euch das ausgedacht. Du bist schuld dran. Haman ist schuld. Erst als diese massive Konfrontation kommt, fallen einige Steine bei Haman und bei Ahasveros. Das zeigt uns, diese krasse Konfrontation brauchen wir. Wir brauchen es, dass es Menschen in unserem Leben gibt, die nicht um den heißen Brei herumreden, weil wir sehr träge sind zum Hören. Weil wir die Wahrheit oft nicht sehen wollen. Weil wir uns es einfach nicht vorstellen können, dass wir irgendwie gerade problematisch unterwegs sind. Und genau das erlebte einst auch König David. Wir haben leider keine Zeit mehr, da so richtig tief reinzugehen, wo König David auch etwas Beklopptes angestellt hat und sein Freund, der Prophet Nathan, dann zu ihm kommt und erstmal in Bildern zu ihm spricht, um ihm zu zeigen, du hast einen mächtigen Bock geschossen, Freund. Bis wir dann im zweiten Samuel-Buch lesen, Kapitel 12, Vers 7 und 9, da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. Es geht um dich. Du bist das Problem, mein Freund. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was Böses in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Du bist der Mann. Was sehen wir hier? Nathan und Esther sind Menschen, die andere konfrontieren, die bereit sind, zur rechten Zeit auch in die Konfrontation zu gehen und nicht mehr allgemein zu sprechen, sondern die Sache beim Namen zu nennen. Nathan tat es, um seinen Freund wiederzugewinnen und zurechtzubringen und zu korrigieren. Esther tat es, um die Gemeinschaft zu schützen. Und ich sag euch, wenn du gerade auf der Suche nach einer Gemeinde bist und wenn du in unsere Gemeinde gehst, dann scanne das. Das braucht eine Gemeinde. Gemeinde muss diese Art von Freundschaft und Liebe haben. Dass zerstörerischen Figuren das Maul gestopft wird und es gleichzeitig auch Beziehungen gibt unter uns, wo wir einander dienen und auch demütig korrigieren. Und ich frage dich, hast du so etwas in deinem Leben? Hast du diese Gemeinschaft, wo das erlaubt ist? Gemeinde braucht es. Ansonsten wären wir ein netter Verein, der sich irgendwie nicht auf die Füße treten möchte und möglichst ja jeden so lassen, wo er gerade steckt, in der Ecke, in der er ist. Aber das ist nicht immer unbedingt zum Segen. Wir brauchen die Korrektur. So, wir müssen im Sauseschritt weitergehen. Alle Karten liegen auf dem Tisch und Esther hat gesagt, was sie sagen wollte. Entweder geht's gut oder ihr Name wird auch noch auf die Todesliste geschrieben. Die letzten Verse 8 bis 10. Als nun der König aus dem Palastgarten ins Haus des Weintrinkens zurückkam, war Haman auf das Ruhelager gesunken, auf dem Esther saß. Da sagte der König, will man jetzt sogar in meiner Gegenwart hier im Haus der Königin Gewalt antun? Also, dass er sie jetzt auch missbraucht und vergewaltigt. Das Wort war kaum aus dem Mund des Königs gegangen, da verhüllte man schon Hamans Gesicht. Und Harbona, einer von den Eunuchen, sagte, siehe, da steht auch schon bei Hamans Haus der Holzpfahl, 50 Ellen hoch, den Haman für Mordekai hat machen lassen, der einst Gutes für den König geredet hat. Da sagte der König, hängt ihn daran auf. So hängte man Haman auf dem Holzpfahl auf, den er für Mordekai errichtet hatte. Da legte sich die Wut des Königs. Mordekai weigerte sich, seine Knie vor Haman zu beugen. Nun sehen wir, wie der Feind Gottes Haman vor einem Juden, vor Esther, seine Knie beugen muss. Und Esther zu Füßen liegt, was damals ein Affront war. Und du gehst nicht an eine fremde Frau, legst dich nicht zu ihr an die Füße. Und König Ahasveros hat das dann als Gelegenheit genommen, zu sagen, okay, dann strecken wir den mal nieder. Aber hier sehen wir schon das zweite Mal Haman vor den Füßen Esthers und wenige Stunden davor muss der Mordekai lobpreisen und sich vor einen Juden beugen und demütigen. Haman muss hier eingestehen, dass sein vermeintlicher Sieg über Gottes Kinder nur von kurzer Dauer war. Manchmal fragen wir uns, warum ist die Gottlosigkeit so am Triumphieren und am Gewinnen? Glaubt mir, in der Perspektive Gottes ist es nur eine kurze Zeit. So eine kurze Zeit, wo die Gottlosigkeit überhand nimmt. Der Herr wird immer triumphieren über die Gottlosigkeit. Und das sehen wir hier. Der Haman wird zur Strecke gebracht und wird selber ans Kreuz genagelt in seinem eigenen Hof vor den Augen seiner eigenen Frau an dem Holz, was er mit seinen eigenen Händen zusammengeschustert hat. Was hier geschieht, was in unseren Ohren krass zu hören ist, hört mich gut, ist pure Gerechtigkeit, Punkt. Was hier geschieht, ist pure Gerechtigkeit. Auch wenn die Motive des Königs Ahasveros nicht einwandfrei waren, übt hier Gott, der verborgene König, an Haman sein gerechtes Gericht. Wir haben einen Gott, der gerecht richtet, und das tut er hier im 7. Kapitel. Haben wir noch die Worte von Psalm 37 im Sinn? Dass Gottlose sich aufbäumen, wie große Zedern werden, und dann schaut man, wo sie sind. Auf einmal sind sie weg. Sie sind nicht mehr da. Und das passiert hier. Dort, wo sich die Feinde Gottes erheben, über kurz oder lang, wird Gott sein Gericht sprechen und sie werden zu nichts. Und bevor du jetzt aufstehst und sagst, Moment mal, Altes Testament, was ist mit dem Neuen Testament? Der Liebe Gottes, ja, Amen. In 2. Thessalonicher lesen wir, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst. Und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch zunimmt, wie bei Esther, sodass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Sie sind ein Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Neues Testament. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her und mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Ja, wir dienen einem Gott, der leidenschaftlich liebt. Aber wir dienen auch einem Gott, der bereit ist, jeder Ungerechtigkeit mit leidenschaftlichem Zorn zu begegnen und Sünde und Rebellion keineswegs ungestraft lassen wird. Gott ist Ungerechtigkeit nicht egal. Und wir müssen hier die bittere Pille der Wahrheit des Zornes Gottes über Sünde und über Ungerechtigkeit schlucken. Gott ist leidenschaftlich in seinem Zorn über Sünde, die wir begehen. Gott wird dem vergelten, der sich nicht zu ihm wendet und Vergebung bei ihm sucht. Der Jesus, der liebt, ist auch der Jesus, der am Ende als Richter uns richten wird. Und wir haben nicht die Freiheit, die biblische Botschaft an dieser Stelle zu beschneiden. Nur weil es schwer ist für uns, das zu hören und das zu glauben. Aber wenn du deinen falschen und gottlosen Weg nicht verlässt und zu Jesus Christus umkehrst und wenn du seine Liebe ausschlägst, dann wird dich das erwarten, was Haman ereilte, und wovon ausgerechnet Jesus so viel gepredigt hat. Denn niemand hat so viel wie Jesus gepredigt über Gottes Gericht, über Gottes Zorn und über die ewige Verdammnis in der Hölle. Es gibt keinen Prediger in dem Buch der Bibel, der so viel über diese Wahrheit gesprochen hat. Und ich möchte, dass wir zwei Folien weitergehen. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von R.C. Sproul. Wir müssen unseren Spurgeon jetzt einmal überspringen. Viele Christen wären überrascht zu erfahren, dass niemand mehr in der Bibel über die Hölle sprach als Jesus. Obwohl er im Volksmund als Quelle von Liebe und Barmherzigkeit angesehen wird, ist Jesus die Quelle vieler biblischer Informationen über die Lehre der Hölle. Nicht nur das, Jesus sprach mehr über die Hölle als über den Himmel. Den Grund dafür kann ich nur erahnen, aber es könnte sein, dass wir an die Lehren über die Hölle kaum glauben würden, wenn sie von irgendjemand anderem kämen. Bedauerlicherweise glauben wir es sogar dann kaum, wenn es von Jesus selbst kommt. Gott ist zornig über Sünde und er lässt Sünde nicht ungestraft. Wenn wir an dem Vergebungs- und Liebesangebot Gottes vorbeigehen, dann werden wir das empfangen, was wir gewählt haben. Und zwar den Preis für unsere Sünde und für unsere Schuld. Und Esther 7 konfrontiert uns mit dieser schrecklichen Wirklichkeit des Zornes Gottes, der gegen alle gerichtet ist, die in Auflehnung und Rebellion gegen Gott leben. So heißt es in Hebräer 9, Vers 27, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und dann das Gericht. Esther 7 bereitet dich darauf vor. Bist du bereit für dieses Gericht? Wie stehst du da in diesem Gericht? Wurde dir vergeben oder verharrst du in deinem Ungehorsam, in deiner Gottlosigkeit? Einmal werden wir sterben, alle. Und dann das Gericht. Wie stehen wir dazu? Denn was Haman gilt, wir können es leider in Römer 3 jetzt nicht nachlesen, gilt jedem von uns, wo es heißt, da ist kein Gerechter, da ist keiner, der Gott sucht. Da ist niemand, der gut ist. Denn wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir alle. Und dieses Kapitel konfrontiert uns mit der Wirklichkeit des Todes. Was in unserer Kultur oft verschwiegen wird, worüber man nicht spricht. Aber das Ende von Haman rüttelt uns wach. Dein Schicksal kann sich in 24 Stunden so schnell ändern, so schnell kannst du gar nicht gucken. Haman dachte noch in der Nacht, ich werde siegen. Die nächste Nacht musste noch nicht einmal vergehen und er hing an seinem eigenen Kreuz. Du weißt nicht, wann dein Zeitpunkt ist. Du weißt nicht, wann bei dir das Licht ausgeht. Besser, wir sind vorbereitet auf das Ende. Und damit möchte ich schließen. Esther 7 ist nicht nur eine Warnung über den gerechten Zorn Gottes, über Sünde, sondern wir sehen hier schon etwas, was aufblitzt, was wir im Evangelium sehen, auf eine großartige Nachricht. Habt ihr gesehen, wo König Ahasveros hingeht? Er geht in den Garten. Wie König Ahasveros war auch unser König Jesus mit Ungerechtigkeit, mit Schlechtigkeit und mit Sünde konfrontiert und war außer sich. Wie König Ahasveros geht auch König Jesus in einen Garten, um über die Konsequenzen von dieser Sünde, von dieser Schuld, die da ist, die präsent ist, mit der er konfrontiert ist, nachzudenken und das zu verarbeiten. Was tun mit dieser Sünde? Was ist die Konsequenz dieser Sünde? Beide machen sich in einem Garten Gedanken über die Sünde und über das Unrecht. Wie König Ahasveros weiß auch König Jesus, dass die gerechte Strafe für die Sünde unausweichlich ist. Beide wissen es. Sünde muss bestraft werden. Aber König Jesus ist nicht wie König Ahasveros. König Ahasveros kommt aus seinem Garten und er verurteilt Haman für seine Sünden und hängt ihn an sein Kreuz auf. Aber unser Jesus Christus ist nicht so. Nachdem Jesus aus seinem Garten herauskommt, lässt er sich selbst verurteilen für deine und meine Sünde. Für fremde Sünde lässt er sich verurteilen und er hängt sich stellvertretend an unser Kreuz. Und das ist das, was hier schon hervorblitzt. Ja, der Zorn Gottes ist gerecht, heilig und er ist real. Aber wir sehen hier, dass ein größerer König kam. Und als er in den Garten ging, hat er beschlossen, ich will nicht wie König Ahasveros das Urteil über die Menschen sprechen, sondern ich will ihnen Gnade anbieten. Ich will ihnen einen neuen Anfang schenken. Ich will ihnen zeigen, dass die gerechte Strafe des Zornes Gottes, dass ich sie gerne nehme für sie und werde ihr Kreuz auf mich nehmen. Und darum heißt es in Römer 5, 8 bis 9. Und damit schließe ich wirklich. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, gerecht gesprochen, in eine neue Stellung zu Gott gestellt worden sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Die Musiker können nach vorne kommen und lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für Esther 7, für dieses krasse Wort. Und ich danke dir, dass wir dort sehen, dass du Ruhe für Bedrängte gibst und Vergeltung für Bedränger. Dass du uns zeigst, dass du ein Gott bist, der einer Esther und einem Mordecai Ruhe verschaffen will. Dass du auf der Seite deiner Kinder bist und dass dir unser Schicksal nicht egal ist. Und ich danke dir auch, dass Ungerechtigkeit und Sünde dir nicht egal ist. Denn das, was in unserer Welt abgeht, das kann nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Du bist kein ungerechter Richter, sondern du bist heilig und gerecht. Du bist Licht und du siehst die Finsternis. Und es wäre unrecht, wenn du sagen würdest, die Finsternis ist auf einmal Licht. Das Schlechte nennen wir jetzt einfach mal gut. Nein. Dort, wo Leben florieren und gedeihen soll, muss auch Wahrheit sein. Und muss Gerechtigkeit sein. Und Herr, niemand ist da, der sagen kann von oben herab, schau dir diesen Haman an. Wie katastrophal ist denn der unterwegs? Dieser Text offenbart, dass in jedem von uns ein Haman steckt. Und wir uns selber durch unsere eigene Schuld, die können wir nicht einfach auf jemand anders abschieben, sondern wir selber haben so verdorbene Gedankengänge und auch Taten in unserem Leben, dass wir damit selber unseren Holzpfahl errichten in unserem eigenen Garten. Aber wir danken dir, dass diese Geschichte nicht aufhört, sondern dass die Bibel weitergeht und wir in Jesus Christus jemanden haben, der gerne unser Kreuz auf sich nimmt. Danke, Jesus Christus, dass du uns liebst. Danke, Jesus, dass wir dir nicht egal sind. Du hättest auch an uns vorbeigehen können, hast du nicht gemacht. Danke, dass du für fremde Schuld ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du für meine Sünde gestorben bist. Und danke, dass ich dadurch frei gemacht bin, gerecht gesprochen. Herr, ich glaube daran. Ich glaube daran, dass ich nicht einfach ein guter Kerl bin, sondern ich glaube, dass Jesus gut ist und dass er mir gerne vergibt und alles abträgt, was ich zwischen Gott und mich stellen möchte. Und ich bete, dass viele in diesem Raum, in diesen Genuss der Vergebung und der Gnade Gottes kommen. Und dass wir nicht bei dem Versagen und bei dem Sündigsein stehen bleiben, sondern dass wir herausgehen und sagen, wir sind gerecht gesprochen, wir sind frei gemacht, wir sind geliebt und wir sind gesegnet, weil wir Jesus Christus kennen und er unser Ein und Alles ist. Und jeder soll es hören. Herr, gib uns Zeit fürs Reden und Kraft fürs Reden, dass wir diese gute Botschaft weitertragen können mit deiner Hilfe. In Jesu Namen beten wir. Amen.